Ist Gott fähig, uns zu retten? Ist Gott fähig, uns zu versorgen? Ist Gott fähig, sein Volk mit Weisheit und mit Kraft zu leiten und zu reagieren? Ist Gott souverän, seinen Plan auszuführen? Möchte er uns dazu gebrauchen? Rüstet er uns dazu aus? Ist Gott treu, selbst wenn wir untreu sind? Ist Gott gnädig? Ist Gott fähig, Wunder zu tun? Kümmert sich Gott um die Seinen? Und was ist die Basis für Gemeinschaft mit Gott? Das ist auch eine Frage, oder? Wie können wir Menschen, die immer wieder versagen, mit dem heiligen Gott Gemeinschaft haben? Und all diese brennenden Fragen, die auch heute noch so aktuell sind, die werden uns in 2. Mose beantwortet. Also es wird total spannend. Wir machen einen Bibelüberblick durch das Alte Testament, nehmen uns jeden Abend ein Buch vor. Unser Textbuch ist das folgende. Da handeln wir uns entlang. Also ihr dürft euch gerne eins von hinten nehmen. Und schauen wir nochmal zur Überblicksgrafik über die Bücher der Bibel. Also wir befinden uns ganz am Anfang im sogenannten Pentateuch, den 5 Büchern Mose. Wir haben letztes Mal das erste Buch Mose durchgemacht, Genesis, und jetzt sind wir im Buch Exodus. Exodus ist lateinisch, bedeutet so viel wie Ausgang oder Auszug. In der hebräischen Bibel sind es immer einfach die ersten Worte in dem Buch. Also, und dies waren die Namen, heißt es auf Hebräisch, weil das sind die ersten Worte in diesem Buch. Der Autor ist Gott natürlich durch Mose. Niemand war mehr geeignet als er, das zu schreiben. Und bestimmte Ereignisse in diesem Buch kann uns auch nur Mose berichten. Also zum Beispiel das Ereignis mit dem brennenden Dornbusch oder was am Berg des Herrn geschehen ist. Da war nur er und Gott dabei. Inhaltlich ist 2. Mose eine Fortsetzung von 1. Mose. Auch das können wir uns nochmal anschauen. Outline von 1. Mose, da haben wir zuerst gesehen 4 wichtige Ereignisse. Die Schöpfung, den Sündenfall, die Flut, also Gericht und die Entstehung der Nationen, die Wurzel der Menschheit. Und dann haben wir gesehen, wie Gott mit einer Familie anfängt zu arbeiten. 4 Schlüsselpersonen, Abraham, Isaak, Jakob und Josef, die Wurzel der Nation Israel. Und dann am Ende haben wir gesehen, dass so eine Familie von 70 Personen ungefähr in Ägypten sind. Und da geht es jetzt weiter. Wir lesen in 2. Mose die ersten paar Verse zum Einstieg. Und dies sind die Namen der Söhne Israel, die nach Ägypten kamen. Mit Jakob kamen sie, jeder mit seinem Haus, also seiner Familie. Ruben, Simeon, Levi und Juda, Issachar, Sebulon und Benjamin, Dan und Naphtali, Gad und Aser. Und die Zahl aller Seelen, die aus Jakobs Schoß hervorgegangen waren, betrugen 70 Seelen. Josef aber war schon in Ägypten, also seine 2 Söhne, die komplettieren dann die 12 Stämme, die 12 Stammväter Israels. Und dann hieß es noch im Vers 7, die Söhne Israel aber waren fruchtbar und wimmelten und mehrten sich und wurden sehr, sehr stark und das Land wurde voll von ihnen. Also in diesem Intro, in den ersten Versen, sehen wir, wie aus der Familie Israels eine Nation wird, ein Volk wird von 2 bis 3 Millionen Menschen ungefähr, in einem Zeitraum von ungefähr 300 Jahren. Und Gott wird jetzt einen Bund mit ihnen schließen, Gott hat sie erwählt, damit andere Menschen sehen können, wie gut es ist, in Gemeinschaft mit Gott zu leben und wie wunderbar es ist, Gott zu folgen, als Licht, als Zeugnis für die anderen Nationen. Also Gott war schon immer für alle Menschen und sein Plan ist auch für alle Menschen. Die Erwählung von Israel ist nicht exklusiv, sondern inklusiv. Also jeder konnte auch Teil von Gottes Volk werden, wie wir sehen werden, dass aus Ägypten Menschen mit ihnen ausziehen und wir haben Rahab und Ruth, die wir später noch sehen werden. Also nur weil Gott beschließt, jemandem eine spezielle Berufung zu geben, sind die anderen nicht ausgeschlossen. Also jeder darf sein Reich mitbauen. Zwischen Vers 7 und Vers 8 sind so ungefähr 300 Jahre. Wir lesen im Vers 8 weiter. Da trat ein neuer König die Herrschaft über Ägypten an, der Josef nicht mehr kannte. Der sagte zu seinem Volk: Siehe, das Volk der Söhne Israel ist zahlreicher und stärker als wir. Auf, lasst uns klug gegen es vorgehen, damit es sich nicht noch weiter vermehrt. Sonst könnte es geschehen, wenn Krieg ausbricht, dass es sich auch noch zu unseren Feinden schlägt und gegen uns kämpft und dann aus dem Land hinaufzieht. Daher setzen sie Arbeitsaufseher über es, um es mit ihren Lastarbeiten zu drücken. Und es baute für den Pharao Vorratsstädte, Pithom und Ramses. Das ist auch archäologisch interessant. Also das Volk Israel wurde also unterdrückt und versklavt, zur Zwangsarbeit gezwungen, aber sie haben sich trotzdem immer weiter vermehrt. Und dann hat der Pharao, der König von Ägypten, den Befehl gegeben, dass alle männlichen, neugeborenen Kinder in den Nil geworfen werden sollen, weil er wollte keine israelitischen Krieger haben. Also dieses Kapitel 1 hier ist die Vorgeschichte, ist der historische Kontext. Und jetzt im Kapitel 2 beginnt die Geschichte von Mose. Mose natürlich die Schlüsselfigur im Alten Testament, wahrscheinlich eine Schlüsselfigur in der israelitischen Geschichte auf jeden Fall. Und seine Geschichte beginnt mit einer wunderbaren Bewahrung. Er war einer dieser Söhne, die geboren wurden und seine Mama hat ihn, solange es ging, versteckt. Und dann, als es nicht mehr ging, war sie dem Pharao gehorsam und hat ihn in den Nil geworfen, nur mit einem Boot unten drunter. Hat ihn in so einen Korb gelegt. Vielleicht hat sie die Idee von der Arche gehabt, wer weiß. Und sie lässt ihn in diesem kleinen Schiffchen da in den Nil, im Schilf irgendwo, und das Schiff treibt dann, oder wir wissen nicht genau, ob es getrieben ist, aber auf jeden Fall in der Nähe hat die Prinzessin, die Tochter des Pharaos, gebadet und sie haben diesen kleinen Jungen gefunden und die Tochter hatte Mitleid und hat dieses Kind adoptiert als ihr Kind. Das ist eine schöne Geschichte auch für die Mama, weil sie nach einer Amme gesucht hat, die sich kümmert um das Kind. Und dann die Schwester war dabei, hat es gesehen und hat den Tipp gegeben, hey, ich suche euch eine Frau, die dieses Kind für dich stillen kann. Und es war die eigene Mutter. Und dann, als Mose älter war, kam er dann an den Hof des Pharao. Und so bringt Gott den Mose an den Königshof. Und die nächsten 40 Jahre wird Mose als Prinz von Ägypten ausgebildet. Die beste Ausbildung, die die Welt zu bieten hatte. Es waren die ersten 40 Jahre von Mose, von seiner Vorbereitung für seine Berufung. Und so ist es auch bei uns. Wenn Gott uns zu etwas vorbereitet oder beruft, dann bereitet er uns in der Regel auch vor. Und das ist nicht immer unbedingt angenehm. Die ersten 40 Jahre von Mose waren angenehm, die nächsten 40 Jahre weniger. Die zweite Hälfte von Kapitel 2 beschreibt, wie Mose einen Aufseher der Ägypter erschlägt, der einen israelitischen Mitbruder misshandelt hat. Das wird bekannt. Mose muss fliehen in die Wüste nach Midian, das ist in Saudi-Arabien heute. Dorthin, wo er später das Volk Israel leiten wird. Also es ist Teil seiner Ausbildung. Er heiratet dort die Tochter eines Priesters und er hütet seine Schafe. Und so hat er die ganze Wüste erkundet und sie kennengelernt. Aber schon ein ganz schöner Abstieg, oder? Für den Prinzen, für den Königssohn. Aber Gott gebraucht es in seinem Leben. Und jeder von uns geht dann und wann durch so Wüstenzeiten. Und Gott gebraucht auch die in unserem Leben. Und das waren die nächsten Jahre im Leben von Mose. Nächsten 40 Jahre Wüste. Und da hat Gott ihn runtergeholt von seinem Prinzenthron. Seht ihr, der Mose war noch zu schlau und zu stark und zu eigenwillig und zu stolz. Und Gott musste ihn demütigen, bevor er ihn gebrauchen konnte. Das sehen wir bei ganz vielen Menschen, die Gott großartig gebraucht hat in der Geschichte, dass Gott sie erst mal brechen musste, sie demütig machen musste. Das gilt auch für uns. Neues Testament sagt uns mehrmals, Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Und es gibt nichts Anstoßenderes als hochmütige Diener Gottes oder Hirten in der Gemeinde Jesu. Und der Mose, der musste das Herz eines wahren Hirten lernen hier, 40 Jahre bei dem Schafen. Im Reich Gottes bedeutet, im Reich Gottes bedeutet Leiden immer dienen. Also 80 Jahre Vorbereitung in Moses Leben für dann die letzten 40 Jahre waren sein Dienst. Und auch die hat er vor allem in der Wüste verbracht. Also gerade als er dachte, okay, das war mein Leben, ich werde hier sterben unter den Schafen in der Wüste, ist eine Neuwendung da. Das sehen wir im Kapitel 3. Die Berufung des Mose. Schauen wir uns mal das Outline an, hier vom zweiten Buch Mose. Da haben wir die Kapitel 1 bis 18, grob zusammengefasst der Auszug. Die ersten fünf Kapitel, Sklaverei und dann ab Kapitel 6 geht es in die Befreiung, also Neufreiheit, die Gott bringt. Dann im zweiten Abschnitt, Kapitel 19 bis 24, geht es um das Gesetz, eine neue Art der Regierung. Gott regiert sein Volk, Theokratie könnten wir sagen. Und Kapitel 25 bis 40, wenn wir es grob zusammenfassen wollen, sind noch andere Sachen drin, aber da geht es um das Heiligtum, also eine neue Form der Gemeinschaft mit Gott. Gott organisiert sein Volk. Schauen wir uns die Berufung von Mose an. Im Kapitel 3 sehen wir das, wir lesen die ersten paar Verse wieder. Mose aber weidete die Herde Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters von Midian, und er trieb die Herde über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und er sah hin und siehe, der Dornbusch brannte im Feuer und der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Vers 3, und Mose sagte sich, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung sehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Also, dass Dornbüsche gebrannt haben in der Wüste, das ist ständig passiert, aber dass der nicht verbrannt ist, das war außergewöhnlich und das hat seine Aufmerksamkeit erregt. Als aber der Herr sah, dass er herzutrat, um zu sehen, da rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose! Er antwortete, hier bin ich. Ist auch außergewöhnlich, dass ein Dornbusch redet mit ihm und er sagt, ja, hier bin ich. Er fängt an, ein Gespräch zu führen. Und er, das heißt Gott, sprach, tritt nicht näher heran, zieh deine Sandalen von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliger Boden. Dann sprach er, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Der Herr aber sprach, gesehen habe ich das Elend meines Volkes in Ägypten und sein Geschrei wegen seiner Antreiber habe ich gehört. Ja, ich kenne seine Schmerzen. Und das gilt auch für dich. Gott kennt auch deine Schmerzen. Gott kennt auch deine Situation. Vers 8, und ich bin hergekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu retten und es aus diesem Land hinaufzuführen in ein gutes Land und geräumiges Land, in ein Land, das von Milch und Honig überfließt, an den Ort der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Heviter und Jebusiter. Und nun siehe, das Geschrei der Söhne Israel ist vor mich gekommen und ich habe auch die Bedrängnis gesehen, mit der die Ägypter sie quälen. Nun aber geh hin, denn ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Söhne Israel, aus Ägypten hinausführst. Mose aber antwortete Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Söhne Israel aus Ägypten herausführen soll? Vers 12, da sprach er, ich werde ja mit dir sein. Und dies sei dir das Zeichen, dass ich dich gesandt habe, wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Mose aber antwortete Gott, siehe, wenn ich zu den Söhnen Israel komme und ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mich fragen, was ist sein Name, was soll ich ihnen dann sagen? Da sprach Gott zu Mose, ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich bin's nicht, Gott ist der, ich bin, der ich bin. Dann sprach er, so sollst du zu den Söhnen Israel sagen, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose, so sollst du zu den Söhnen Israel sagen, Yahweh, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Der ich bin, der Ewige, der Allmächtige, der immer Genügende. Der ich bin alles, was du brauchst. Ich kenne deine Bedürfnisse. Ich bin besorgt um dich. In 1. Petrus 5 sagt er uns, werft alle eure Sorge auf ihn. Also haltet sie nicht fest, sondern werft alle eure Sorge auf ihn, denn er ist besorgt für euch. Mose hatte in diesen 40 Jahren in der Wüste seine Selbstgenügsamkeit verloren. Und er hadert hier mit seiner Berufung. Die erscheint ihm zu groß. Wie ich? Und das ist oft so, oder? Wenn Gott uns so etwas beruft, dass uns die Berufung erst mal überwältigend scheint. Ja, mich? Ich habe nicht, was es braucht. Das hält uns abhängig von ihm. Und Gottes Antwort ist, ich bin ja mit dir. Seht ihr, der Ich Bin, der ist ja da. Und er genügt. Gott stellt dann dem Mose seinen Bruder Aaron zur Seite, als sein Sprachrohr, seinen Lautsprecher sozusagen, weil Mose gesagt hat, ich kann nicht gut sprechen, irgendwie so. Und er beglaubigt ihn vor dem Volk durch Zeichen. Lies mal weiter im Kapitel 4, im Vers 29. Da gingen Mose und Aaron hin und versammelten alle Ältesten der Söhne Israel. Und Aaron redete zu ihnen alle Worte, die der Herr zu Mose geredet hatte, und tat die Zeichen vor den Augen des Volkes. Und das Volk glaubte. Und als sie hörten, dass der Herr die Söhne Israel heimgesucht und ihr Elend gesehen habe, da warfen sie sich nieder und beteten an. Also sie nahmen es an, beteten Gott an. Im Glauben ist ja noch nichts passiert, aber im Glauben, sie vertrauen ihm. Kapitel 5, Vers 1. Danach gingen Mose und Aaron hinein und sagten zum Pharao, so spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, damit sie mir in der Wüste ein Fest feiern. Der Pharao aber antwortete ihnen: Wer ist der Herr, dass ich auf seine Stimme hören sollte, Israel ziehen zu lassen? Ich kenne den Herrn nicht und ich werde Israel auch nicht ziehen lassen. Und er unterdrückt Gottes Volk noch mehr. Und wir sehen im Laufe dieser Gespräche, er verhärtet sein Herz immer mehr Gott gegenüber, bis Gott am Ende das bestätigt. Und das ist wirklich schlimm, wenn das passiert. Deswegen heißt es im Neuen Testament heute, wenn er seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Ja, diese Dinge sind alle zum Vorbild für uns geschehen. Und Gott zwingt den Pharao durch immer krassere Plagen, sein Volk freizugeben. Die sehen wir in den Kapiteln 7 bis 12. Schauen wir uns die nächste Folie an. Ja, ups. Da sehen wir die 10 Plagen. Und alle diese Plagen waren Gerichte über ägyptische Götter, inklusive dem Pharao. Vielleicht erklärt das seine Herzenshärte. Ne? Die haben ihn als Gott oder Halbgott verehrt. Ne? Und ich meine, wenn der jetzt ein Gott von außen kommt und dich konfrontiert, das kratzt schon ganz schön an der Identität des Pharao. Und sie spielen jetzt sozusagen dieses Spielchen Mose und Pharao, dieses Spielchen, mein Gott ist stärker als dein Gott. So wie kleine Jungs sagen, mein Papa ist stärker als dein Papa, haben wir hier diesen Wettstreit. Und Gott zeigt natürlich, dass er der wahre Gott ist, dass er der stärkste Gott ist. Und das bringt uns dann zum Schlüsselkapitel, könnten wir sagen, Kapitel 12. Das ist das Passa oder das Pesach. Die Erlösung, die Befreiung, das Kreuz im Alten Testament, könnten wir sagen. Passa heißt so viel wie vorübergehen, das Gericht geht vorüber. Und das wird zur Stunde Null im neuen Kalender Israels, also ein Neubeginn, eine neue Geburt, könnten wir sagen. Lesen wir im Kapitel 12 die ersten Verse. Und der Herr sprach zu Mose und Aaron im Land Ägypten: Dieser Monat soll für euch der Anfangsmonat sein, er sei euch der erste von den Monaten des Jahres. Redet zur ganzen Gemeinde Israel und sagt: Am 10. dieses Monats, dann nehmt euch jeder ein Lamm für ein Vaterhaus. Je ein Lamm für das Haus, also für jede Familie. Und wie soll das Lamm sein? Ein Lamm ohne Fehler, ein männliches, einjähriges soll es für euch sein, von den Schafen oder von den Ziegen sollt ihr es nehmen. Und ihr sollt es bis zum 14. Tag dieses Monats aufbewahren. Dann soll es die ganze Versammlung der Gemeinde Israel zwischen den zwei Abenden schlachten. Vers 7, und sie sollen von dem Blut nehmen und es an die beiden Türpfosten und die Oberschwelle streichen, an den Häusern, in denen sie essen. Also wie in 1. Mose 22 haben wir auch hier wieder ein Lamm, das den Menschen erlöst, ihn vom Tod rettet und vor Gericht bewahrt. Also der Unschuldige nimmt den Platz des Schuldigen ein, damit er frei sein kann. Das ist die Lektion hier wieder. Und natürlich hat Johannes der Täufer auf Jesus gezeigt und hat gesagt, seht, dieser ist das Lamm Gottes, der hinwegnimmt die Sünde der Welt, die Sünde aller Menschen. Jesus war Gott, der Mensch geworden ist. Er hat ein vollkommenes, sündenloses Leben für uns gelebt, das wir nicht leben können, und hat dann am Kreuz unseren Platz eingenommen. Kreuz, ein Ort, wo Schuld gesühnt wird, wo Verbrechen gerichtet werden. Er hat unseren Platz eingenommen, damit wir frei sein können von unserer Schuld. Und so wie das Blut dieses Opfertiers an die Türschwellen und die Rahmen gestrichen haben, so müssen wir das Blut Jesu in dieser Bildsprache, das Opfer, das sein Leben, das er für uns gegeben hat, müssen wir sozusagen um unser Herz streichen, uns ihm anvertrauen, statt in Selbstgerechtigkeit und Selbsterlösung und Selbstvertrauen zu leben. Dass er allein uns rettet. 1. Korinther 5, Vers 7 sagt uns dass unser Passahlamm Jesus ist. Und dann geht dieser Todesengel durch Ägypten, die Gott geglaubt haben und die Gott gehorsam waren, die das Blut des Lammes an die Tür gestrichen haben, die sind verschont worden. Und denen, die rebellisch waren, die ungläubig waren, die es abgelehnt haben, die zu stolz waren, die wurden gerichtet. Und zwar immer der Erstgeborene ist gestorben in jeder Familie. Und so auch der Thronfolger, der Sohn des Pharao, der nächste Gott sozusagen, der nächste Gottkönig. Und dann endlich lässt der Pharao Gottes Volk ziehen. Und wir lesen, die Ägypter beschenken die Israeliten sogar noch, also Hauptsache ihr geht, haut ab. Und dann ziehen sie aus und Gott führt sie in einer Feuersäule am Tag und einer in einer Wolkensäule bei Tag und in einer Feuersäule bei Nacht. Sie nehmen die Gebeine Josefs mit, so wie er das verlangt hat, und der Ägyptologe David Roll, ein Brite, der berichtet, dass in dieser Zeitperiode oder aus dieser Zeitperiode in der ägyptischen Geschichte übermäßig viele Kindergräber gefunden wurden, allerdings nicht in dem Gebiet, wo die Ägypter gewohnt haben. Das ist sehr interessant. Und es wurde auch ein Palast ausgegraben von einem hohen Mann in Ägypten, und in dem Garten, könnte man sagen, oder Park, gab es 12 Gräber. Und eines davon war ein Mausoleum. Und das Interessante ist, in diesem Grab haben die Gebeine gefehlt. Die Grabbeigaben waren noch da, aber die Gebeine waren weg. Normalerweise, die Grabräuber machen es umgekehrt. Die nehmen die Beigaben und lassen die Knochen liegen. Aber da war es umgekehrt, sehr interessant. Wir kommen zum Kapitel 14, wahrscheinlich die berühmteste Geschichte aus dem zweiten Buch Mose, wie Gott das Meer geteilt hat, damit die Israeliten durchgehen können und die Armeen des Pharao vernichtet wurden, die sie verfolgt haben. Der Pharao hat sich's anders überlegt gehabt und hat sie verfolgt, und naja, es ist nicht wirklich heil, gegen Gott zu kämpfen, das haben die gelernt. Wo genau sie durch das Meer gezogen sind, da gibt es verschiedene Theorien. Das ist unklar. Im 1. Korinther 10 wird uns gesagt, dass dieser Zug durch das Meer ein Bild ist für unsere Taufe. Wir haben Ägypten, die Welt hinter uns gelassen, und wir bekommen neues Leben in Jesus. Und sie kommen heil an der anderen Seite an, die Feinde, das Problem ist gelöst, und dann singen sie ein Siegeslied, ein Loblied. Das schlägt aber dann bald in Murren um. Aber Gott ist treu und versorgt sein Volk mit Wasser aus dem Felsen und mit Manna und mit Wachteln. Und das sind alles Bilder für Jesus. Im 1. Korinther 10 wird uns gesagt, dass Jesus dieser Fels war, der sie in der Wüste begleitete. Also Jesus ist der Fels in unserem Leben. Er hat auch an einer Stelle gesagt, ich bin das lebendige Wasser. Johannes 6 spricht Jesus davon, dass er das Manna ist, das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Also all diese Dinge, Bilder auf Jesus hin. Kapitel 17, da ist der erste Kampf gegen Feinde, die sich ihnen entgegenstellen, die Amalekiter. Kapitel 18 hilft der Schwiegervater von Mose, ihm das Volk besser zu organisieren. Richter werden eingesetzt, Leiter werden eingesetzt. Kapitel 19, 3 Monate nach dem Auszug aus Ägypten kommen sie an den Berg Gottes, an den Horeb. Tradition sagt, dass es der Berg Sinai war. Manche denken, es war ein Berg in Arabien, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Und hier beginnt ein neuer Abschnitt. Hier wird der Bund zwischen Gott und seinem Volk formal besiegelt. Der Mose steigt auf den Berg hinauf, um sich mit Gott zu treffen. Und er bringt das Angebot Gottes mit sich wieder runter. Lesen wir im Kapitel 19 ab Vers 5. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein. Denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sagt Gott der Gemeinde im Neuen Testament. Das sagt Gott zu uns, dass wir ein Volk von Priestern sind, königliche Priester, eine heilige Nation. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israel reden sollst. Ups, falsche Richtung. Ups, bin ich zu weit? Ja. Okay, vielleicht habe ich es verabsäumt, die Verse hier rein zu kopieren. Okay. Aber ihr könnt in eurer Bibel mitlesen, ab Vers 7. Daraufhin ging Mose hin, rief die Ältesten des Volkes zusammen und legte ihnen all diese Worte vor, die ihm der Herr geboten hatte. Da antwortete das ganze Volk gemeinsam und sagte: Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und Mose brachte dem Herrn die Worte des Volkes zurück. Also er geht wieder hinauf auf den Berg und dann gibt Gott Israel sein Gesetz. Das moralische Gesetz Gottes, das Zivilrecht, das Strafrecht für Israel, rituelle Vorschriften, also das Gesetz besteht so aus verschiedenen Komponenten. Das moralische Gesetz Gottes, die 10 Gebote, das ist allgemeingültig, das kommt aus Gottes Charakter. Das ändert sich nicht, das ist für alle Zeit gleich. Du sollst nicht stehlen, gilt auch heute noch. Die anderen Gesetze, von denen wir lesen, die sind für eine besondere Situation, zu einer besonderen Zeit gegeben. Das können wir nicht immer unbedingt alles eins zu eins auf heute umlegen. Manches sind gute Prinzipien, von denen wir lernen können, aber wie gesagt, nicht alles. Ganzen rituellen Vorschriften, Strafrecht, Zivilrecht von Israel, das gilt nicht für uns, direkt zumindest. Also erstens haben wir im Kapitel 20 die 10 Gebote. Das ist die moralische Verfassung dieses Universums, könnten wir sagen. Da haben wir die 10 Gebote. Wir haben 4 Gebote in Beziehung mit Gott und dann haben wir 6 Gebote in Beziehung zu den Mitmenschen. Und das letzte, du sollst nicht begehren, das hat den Paulus gekillt. Das war das innere Gebot. Das Gesetz ist nicht nur äußerlich, sondern es ist innerlich. Wie Jesus auch gesagt hat, wenn du einer Frau lüstern hinterher schaust, mit der du nicht verheiratet bist, dann hast du schon die Ehe gebrochen im Herzen, obwohl äußerlich vielleicht noch nichts passiert ist. Und der Paulus schreibt im Römerbrief, dass dieses Gebot, du sollst nicht begehren, das hat ihn überführt, das hat ihm gezeigt, dass er nicht gut ist, dass er Jesus braucht. Jesus hat uns gesagt, wir können das ganze Gesetz in 2 Geboten zusammenfassen. Du sollst Gott lieben mit allem, was du bist und deinen Nächsten wie dich selbst. Rein zufällig haben wir das gerade am Sonntag durchgenommen. Interessant, wie wir immer in den richtigen Stellen sind, dass es zusammenpasst. Zweck von Gottes Geboten sind einerseits, dass es ein Maßstab ist, ja, auch unser Gewissen stimmt mit dem moralischen Gesetz Gottes überein. Und es soll uns zu Jesus treiben, schreibt uns der Paulus. Durch das Gesetz kommt die Erkenntnis der Sünde. Im Galater 3 sagt Paulus, das Gesetz ist unser Zuchtmeister, unser Pädagoge auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Also es war nie ein Weg zur Erlösung. Menschen konnten es nicht halten. Das sehen wir auch in der bisschen später gleich. Der Weg der Erlösung war das Lamm, das Opfersystem, das auf Jesus hinweist. Kapitel 21 bis 23 haben wir dann verschiedene Gesetze für das Volk Israel. In Kapitel 24 wird dann dieser Bund nochmal besiegelt. Da können wir vielleicht ein paar Verse lesen. Kapitel 24, ab Vers 3, darauf kam Mose und erzählte dem Volk alle Worte des Herrn und alle Rechtsbestimmungen. Und das ganze Volk antwortete mit einer Stimme und sagte, alle Worte, die der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und sie bauen einen Altar und sie opfern. Und er, Mose, nahm das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes. Und sie sagten, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun und gehorchen. Darauf nahm Mose das Blut, besprengte damit das Volk und sagte, siehe das Blut des Bundes, den der Herr auf all diese Worte mit euch geschlossen hat. Und dann steigen die Ältesten Israels auf den Berg hinauf und sie haben dort Gemeinschaft mit Gott. Kapitel 25 bis zum Ende des Buches ist dann der dritte Abschnitt und da geht es im Wesentlichen um das Heiligtum. Auch Priesterdienst, Priesterweihe, Opferdienst, solche Dinge, die damit verbunden sind. In Hebräer 8, Vers 5 wird uns gesagt, dieses Heiligtum ist ein Abbild und Schatten der himmlischen Dinge. Und es ist interessant, Gott gibt da ganz detaillierte Anweisungen, ziemlich mühsam zu lesen, ich weiß nicht, ob ihr es vorausgelesen habt, ganz detaillierte Beschreibungen, Anweisungen zuerst, wie es gemacht werden soll und dann wird nochmal beschrieben, wie sie es ausgeführt haben und dazwischen haben wir menschliches Versagen. Die berühmte Geschichte von dem goldenen Kalb. Das Volk ungeduldig geworden ist, weil der Mose 40 Tage auf dem Berg war und dann zu Aaron gesagt hat, hey, mach uns ein Götterbild im Prinzip. Gleich die Gebote gebrochen. Also Menschen können den Bund nicht halten. Menschen können das Gesetz nicht halten. Das haben die sehr schnell rausgefunden und deswegen braucht es einen anderen Weg. Und deswegen das Heiligtum, jedes Detail spricht von Jesus und seinem Erlösungswerk für uns. So sieht das Heiligtum aus. Das ist ein Nachbau in der Wüste, in Israel. Und ihr seht hier die verschiedenen Einrichtungsgegenstände. Ich habe das einfach hier aus dem Buch raus kopiert. Und die alle sprechen von Jesus. Wir haben den Zaun erstmal, der spricht von Trennung. Wenn wir jetzt von außen nach innen gehen, beschrieben wird es im zweiten Buch Mose von innen nach außen. Der beginnt beim Wesentlichen. Aber wenn wir vom Außen nach innen gehen, ja, haben wir zuerst einen Zaun, dann haben wir ein Tor. Jesus hat übrigens gesagt, ich bin die Tür. Dann einen Brandopferaltar. Altar spricht immer von Opfer, ein Waschbecken, da geht es um Reinigung. Ja, wir müssen rein sein, seid heilig, wie ich heilig bin, sagt Gott, wir können nicht einfach so zu ihm kommen. Und dann in diesem Hof sozusagen haben wir dieses Bundeszelt, das besteht aus zwei Teilen, dem Heiligen, dem Vorraum und dann dem Allerheiligsten hinten, der wieder getrennt ist durch einen dicken, fetten Vorhang. Wenn wir ins Heilige gehen, haben wir den Kerzenleuchter links, Jesus, das Licht der Welt, den Schaubrottische rechts, ich bin das Brot des Lebens, hat Jesus gesagt, den Räucheraltar, da wurde Weihrauch als Symbol für Fürbitte, für Gebete dargebracht. Und dann einmal im Jahr nur durfte der Hohepriester in das Allerheiligste gehen und da stand die Bundeslade drin, die von Jesu Werk für uns spricht. In der Bundeslade war das Gesetz drinnen, Das Gesetz, das uns anklagt, die Tafeln mit den 10 Geboten. Und dann am Versöhnungstag werden wir später lernen, nächsten Buch, ist der hohe Priester mit dem Blut des Opfertiers reingegangen und hat das Blut auf diese Bundeslade, also gespritzt auf diesen Sühnedeckel, hieß der. Und sozusagen, wenn Gott von oben drauf schaut, wurde das Gesetz, das uns anklagt, die Sünde wurde bedeckt. Ein Bild auf das, was Jesus getan hat. Also dieses Heiligtum, der Treffpunkt Gottes mit seinem Volk. Lass uns als Beispiel so ein paar Verse lesen über den Sühnedeckel. Also Bundeslade war diese goldene Box, die da drin war. Und obendrauf ein Deckel. Seht ihr, wie genau das hier beschrieben ist. In die Lade aber lege das Zeugnis, das ich dir geben werde. Dann sollst du eine Deckplatte aus reinem Gold herstellen, 2,5 Ellen sei ihre Länge und 1,5 Ellen ihre Breite. Vers 18, und mache 2 goldene Cherubim, also so Engelwesen, in getriebener Arbeit sollst du sie machen an den beiden Enden der Deckplatte. Und zwar sollst du einen Cherub am Ende hier und einen Cherub am Ende dort machen. Aus einem Stück mit der Deckplatte sollt ihr die Cherubim machen an ihre beiden Enden. Und die Cherubim sollen die Flügel nach oben ausbreiten, die Deckplatte mit ihren Flügeln überdecken, während ihre Gesichter aneinander zugewandt sind. Der Deckplatte sollen die Gesichter der Cherubim zugewandt sein. Lege die Deckplatte oben auf die Lade, in die Lade aber sollst du das Zeugnis legen, das ich dir geben werde, also die Platte mit den 10 Geboten, die 2 Platten. Und dort werde ich dir begegnen und von der Deckplatte herab, zwischen den beiden Cherubim hervor, die auf der Lade des Zeugnisses sind, alles zu dir reden, was ich dir für die Söhne Israel auftragen werde. Und schlag mit mir eine Stelle auf im Neuen Testament. Johannes, da ist noch ein Bild. Ja, so ungefähr ein Künstler nachgemalt. So ungefähr hat die Box mit dem Deckel ausgesehen. Und jetzt lest mit mir Johannes 20, Vers 12, in diesem Auferstehungsbericht von Johannes. Da heißt es, Maria aber stand draußen bei der Gruft und weinte. Als sie nun weinte, beugte sie sich vornüber in die Gruft und sieht 2 Engel in weißen Kleidern da sitzen, einen bei dem Haupt und einen bei den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte, und ja, dazwischen wahrscheinlich noch die blutgetränkten Leinentücher von Jesus. Kommt euch das bekannt vor? Die 2 Engelwesen, ich glaube, auch hier haben wir ein Bild, das von Jesus spricht, von dem, was er für uns getan hat. Ein Bild für die Maria, dass Jesus tatsächlich das Lamm Gottes ist, das unsere Schuld weggenommen hat. Also 2. Mose, die große Erlösungsgeschichte Israels. Gottes Bund und Regierung durchs Gesetz, und wir haben ein Bild für Gottes Gegenwart und wie wir Beziehung mit Gott haben können, das Heiligtum. Das war 2. Mose.